Zweistimmig. Zwei Typen, ein Thema. Der Podcast mit Lukas und Marius.
Moin Marius, grüß dich.
Moin Luki.
Und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe eine Idee, was wir heute in der Podcast-Folge machen.
Sag es mir.
Und zwar hatte ich den Gedanken, dass wir jetzt beide ja Folgen draußen haben, in denen wir unsere Arbeit so ein Stück weit vorstellen.
Mhm.
Und so von dem, wo wir herkommen, ist ja meine Arbeit so primär erstmal mit physischen Symptomen. Und in deiner Arbeit geht es ja viel um Kommunikation auch. Und vielleicht können wir in dieser Podcast-Folge so ein bisschen mal rausarbeiten, ob es da eine Verbindung gibt. Zum Beispiel zwischen den Rückenschmerzen und Kommunikation. Oder vielleicht noch ein bisschen ketzerischer. Kann ich über Kommunikation meine Rückenschmerzen lösen?
Okay. Du weißt, dass ich kein Physio bin. Ich bin kein Mediziner.
Nee, ich aber. Und du bist ja der Coach und der Trainer. Und deswegen, okay. Wir können es ja so ein bisschen mal erforschen, mein Wissen und dein Wissen so ein bisschen fusionieren in dieser Podcast-Folge.
Okay.
Um herauszufinden,
Wie groß siehst du das Risiko, dass wir da in so ein gefährliches Halbwissen reindümpeln?
Risiko liegt bei, so wie immer im Leben, ist da.
50-50.
50-50. Entweder verkacken wir es oder nicht.
Naja, und dann können ja die Menschen gucken, ob ihnen das hilft, was wir sagen oder nicht.
Ja, so denke ich. Und ich würde vielleicht mit einer Erfahrung anfangen.
Ja, dann kann ich auch eine Erfahrung teilen. Mal gucken, ob mich deine inspiriert.
Ich glaube, das kennt jeder. So dieses, ich habe jetzt was ausgesprochen und irgendwie fällt mir da Last von den Schultern. Das ist ja so ein Sprichwort. Oder es hat mich irgendwie gestresst, dass ich das nicht ausgesprochen habe und jetzt fühle ich mich leichter, nachdem es ausgesprochen ist.
Mhm.
Na, das ist ja so eine subjektive, spürbare Erfahrung. Und ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet, nach der Ausbildung. Ein halbes Jahr.
Mhm.
War auch eine schöne Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen. Also wirklich Physiotherapie in der Akutphase nach Oberschenkel-Halsfrakturen, Gynäkologie nach Geburten, Kaiserschnitt, Neurologie. Also ich habe das ganze Programm da einmal durchbehandelt quasi. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich da einfach gefühlt habe, zwischenmenschlich war das nicht mehr so das, wo es für mich hingehen wollte. Ich war jung, ambitioniert, bin ich immer noch. und wollte irgendwie, ja, ich wollte das ganze Ding erforschen und meine Neugier. Mhm. Und vom Physio-Team war das eher so, oh, wir machen hier unsere Arbeit und oh, dann ist Feierabend. Das heißt, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh krass, irgendwie ist das nicht mehr so richtig meins. Und dann hat sich auch mein Herz gemeldet. Es hat gepikst.
Okay.
Hat gestochen. Ich bin zum Arzt gegangen, zum Kardiologen. Der hat EKG gemacht, Blut abgenommen oder war nichts. Dann habe ich irgendwann mit Wiebke gesprochen, also meiner Frau, und habe gefragt, nee, ich habe nicht gefragt, und ich habe ihr es einfach erzählt. Und sie meinte so, sag mal, ist das denn da deine Herzensangelegenheit? Oh. Und dann kam schon Entspannung rein und ich so, nee, irgendwie nicht mehr.
Mhm.
Dann habe ich mich entschieden zu kündigen und mit dem Ausspruch der Kündigung zu sagen, ich arbeite hier nicht mehr, war alles am Herzen weg. Kein Pieksen, kein Stechen mehr, es war einfach weg. Und das war für mich tatsächlich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich angefangen habe, schon ganz früh in meiner Physiolaufbahn quasi zu sehen, ach krass, anscheinend hat Kommunikation, Mitteilen, das Leben allgemein, was und wie wir es tun, auch mit unserem Körper was zu tun.
Mhm.
Ja, also das ist erstmal so eine Erfahrung, die mich irgendwie sehr inspiriert hat, zu forschen, was das angeht.
Ich glaube, dass krass viele Sprichwörter daherkommen, ne? Mir ist etwas über die Leber gelaufen, mir sitzt was im Nacken, Last auf den Schultern,
ich habe die Nase, Magen.
Ja, ich habe die Nase voll davon, so, mir ist was im Hals stecken geblieben. Also gibt's ja unzählige Dinger. Das, was ich dort sofort habe, ne, wenn ich jetzt auch oben rauf gucke, ist ein Teil in mir, der sagt, ich kann damit super viel anfangen. Ich gehe medizinisch, ärztlich, therapeutisch gerne zu Menschen, die genauso arbeiten, halte da wahnsinnig viel von. Gleichzeitig weiß ich, dass sich das immer in so einem grenzwissenschaftlichen Bereich bewegt, der auch irgendwo schnell in so eine eso-spirituelle Ecke geschoben werden kann. Und ich habe sogar noch von vorletzter Folge irgendwie im Ohr, wo du das so als Küchenpsychologie abgetan hast, dass wenn jemand umknickt, dass er quasi nicht stabil gerade im Leben steht. Und da würde ich sogar sagen, ich finde es wertvoll, sich zumindest dann die Umstände anzugucken und nicht übermäßig etwas rein zu interpretieren, aber das schon mit zu betrachten. Und wie sage ich das jetzt vorsichtig? Ich glaube, dass die Schulmedizin dort ganz viel Berechtigung hat und gleichzeitig Grenzen. So, und es gibt Dinge, die in unserem Körper zusammenwirken, die, glaube ich, nicht richtig erklärbar sind und trotzdem sind sie so. Oder zumindest nehme ich sie so wahr.
Mhm. Ich habe zugehört und im ersten Teil deiner Ausführungen hast du ja gesagt, dass du auch davon überzeugt bist, dass sowas existiert. Mhm. Was lässt dich denn überzeugen? Also hast du eigene Erfahrungen dazu?
Jede Menge, ja.
Ich höre.
Soll ich sie teilen? Achso, du möchtest, dass ich sie teile?
Gerne. Vielleicht.
Lass mich nachdenken. Also das allererste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin und ich glaube auch, das ist schon was, was nicht mehr normal schulmedizinisch ist, ist damals im Studium über die Hochschulambulanz. Ich hatte unfassbare Rückenprobleme zu einer Zeit, wo auch emotional richtig viel los war. Und ich bin dann einfach, weil ich ahnungsloser Studi war, dorthin gegangen mit der Idee, okay, die können mir helfen. So, ne, man wusste so, alles klar, du hast Rückenschmerzen, geh mal zu dem Doc, der hat es irgendwie drauf. Und dann allein durch die Art und Weise, wie der mich getestet hat, durch manuelle Techniken und kinesiologische Verfahren, konnte der, ne, so mach mal zwei Finger dorthin, nimm mal die Hand dort, ich drück runter, sie halten gegen, legen sie mal irgendwie die Hand bei sich hin auf den Rücken, auf die Niere, auf die Lunge und so weiter und konnte durch so eine Testverfahren, die für dich vielleicht völlig normal sind, für mich damals überhaupt nicht, A, genau lokalisieren, wo eine Blockade, in welchem Wirbel, L5, S1 oder wie auch immer oder ne, oben im Nackenbereich und hat dann durch dann chiropraktische Verfahren diese Blockade auflösen können und aber auch durch die Art und Weise, wie danach weiter therapiert wurde, nämlich über Kommunikation, über Sprechen, was ist denn bei Ihnen gerade an Stress, Emotionen, Beziehung, Druck, Uni und so weiter los, blieb mir noch der Satz im Kopf hängen, tauscht die Zahlen aus, aber der meinte damals so sinngemäß, 2/3 aller Rückenbeschwerden sind emotional-psychischer Natur. So, und das ist jetzt ein krasses Statement. Ich weiß nicht, ob das eine Zahl ist, die wissenschaftlich fundiert ist. Aber ganz, ganz viel ist darauf, glaube ich, zurückzuführen. Ne? Oder so Äußerungen wie, boah, der untere Rücken steht meist für Emotionen. Kannst du mich jetzt korrigieren? Es sind jeweils Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich merke, wenn im Leben irgendwas gerade viel ist, dass mir entweder der Rücken rausknallt oder dass sich der Körper auf irgendeiner Ebene meldet. So, das ist jetzt ein Beispiel von mehreren.
Aha, aha.
So, jetzt können wir ich pack noch einen oben drauf, du. Der Zahnarzt komm noch mit rein in den Bottich. Das Zähne, und ein guter Freund von mir ist Zahnarzt, der hält überhaupt nichts davon. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es aber so ist, dass Zähne ebenfalls etwas mit dem muskulären Bewegungsapparat zu tun haben können. Dass beispielsweise, wenn Zähne tot sind, stören, Weisheitszähne sind ja gute Indikatoren dafür, dass da auch schon bei mir Blockaden in Wade, Knie oder Bein generell behoben werden konnten, wenn der Zahn behandelt wurde. Und das kannst du jetzt gerne erklären, warum das so ist. Ich weiß nur, bei mir funktioniert es.
Mhm. Ja gut, ich glaube, die Beispiele, die du gerade genannt hast, das zweite zumindest ist ja noch rein körperlich.
Mhm.
Ne? Also mich tut was am Knie weh und ich mache was am Zahn, ne? Ist so trotzdem auf der gleichen Ebene, sage ich mal, Ebene Körper. In dem ersten Beispiel, was du genannt hast, dort war es auch erst körperlich, ne? Irgendwo ist eine Blockade, vielleicht Organ zugehörig zum parietalen System, also mit parietal meine ich Muskel-Skelett-System. Und dann darüber weiterführend hast du auch erzählt, genau, dass es dann über Kommunikation ging. Ich würde gerne noch mehr ein bisschen reingehen, wirklich, dass wir auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, dass es vielleicht, sind das nur Sprichwörter, die irgendwo herkommen, vielleicht hat es auch eine tiefere Ursache, die wir uns sogar schon erklären können, über die Neurobiologie zum Beispiel.
Ich möchte eine Frage vorstellen. Wieso hast du das mit dem Umknicken in der letzten Folge so gesagt? Weil da dachte ich, oh krass, ich dachte, wir sind da näher beieinander.
Du musst mir mal auf die Sprünge helfen, ganz kurz. Was habe ich gesagt?
Da wurde das so, also O-Ton, ne, können nochmal zurückspulen. Jemand ist umgeknickt, hat sich vielleicht die Bänder überdehnt und dann automatisch so nach Motto küchenpsychologisch zu gucken, oh, da ist wohl im Leben gerade einiges los, der steht nicht stabil auf beiden Beinen, deswegen knickt der um. Dass das quasi so Pseudo-Blabla ist.
Na, ich meine sozusagen, nee, nicht unbedingt, dass es Pseudo-Blabla ist, aber das ist, nicht unbedingt immer hilfreich ist, gleich das so zu sagen.
Mhm. Sondern?
Naja, sondern erstmal vielleicht einfach in der Struktur anfangen. Also in dem Körper. Ja, den Menschen, weißt du, du bist umgeknickt, es ist scheiße. So, du kannst nicht laufen. Du bist in einer Situation, wo quasi vielleicht du auch denkst, du musst jetzt weiterlaufen. Ja, so. Und dann kommt jemand daher und sagt, ich habe das, also ich spreche aus Erfahrung, dann kommt jemand daher, ja. Naja, dann wirst du jetzt gerade so ausgebremst im Leben. Vielleicht warst du schnell unterwegs. Ja, da kommen doch eben dann Emotionen hoch. Also, und auch so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass man so Leute direkt abholt. Sagen, das, ich glaube, das bringt es auch. So. Vielleicht kümmern wir uns einfach erstmal um den Fuß. Richtig schön. So. Und dann vielleicht kommt ja ein bisschen die Heilung, dass das System stabilisiert sich. Es ist ja gerade destabilisiert. Es ist eine Erfahrung, die noch nie gemacht wurde. Vielleicht irgendeine Struktur ist kaputt. Das ist sowieso alles in Aufruhr. Ja, und in solchem Zustand kann man jetzt einen Mensch, ich sage, es ist ungünstig, ihn dann direkt damit zu konfrontieren. Mhm. Es bringt auch nichts für die Heilung. Macht ja nur noch mehr Stress. Und ich finde es auch geil, anstatt das gleich so reinzuwerfen, und das ist jetzt auch das, was ich meine, wir können ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass man das Ganze schon auch ein bisschen konkreter, also wirklich neurobiologisch erklären kann, ohne jetzt zu wissenschaftlich zu werden. Aber nehmen wir mal das Beispiel, ich habe Magenprobleme. Und ich habe jetzt nicht unbedingt einen Infekt, sondern mein Magen drückt und zieht. Mir schlägt was auf den Magen, würde man, wäre vielleicht das Sprichwort.
Ja.
So. Dann scheint es ja so, dass in der Physiologie im Magen irgendwas nicht stimmt. Das heißt, vielleicht sind nicht genug Verdauungssekrete, vielleicht ist die Schleimhaut ein bisschen angegriffen. Irgendwas ist los, was da sozusagen dieses Empfinden macht. Und dann kann man ja mal gucken, was macht denn eigentlich sozusagen die Magenschleimhaut, also den Mukus sozusagen, den Schleim, was macht die Verdauungssekrete? Wer ist dafür verantwortlich? Das ist das vegetative Nervensystem. Das steuert quasi die ganze Zeit, wo geht das Blut hin? Im Blut sind die Verdauungssekrete.
Ich kann dir gerade nicht widersprechen, weil ich keine Ahnung habe.
Das heißt, dein Teil kommt dann noch, wenn es in Kommunikation geht. Ja?
Ich schreibe kurz mit.
nein, muss ich mitschreiben. Einfach mitfühlen oder mitzuhören.
Okay. So,
das heißt, diese Verdauungssekrete sind in Dysbalance. Ja? Dysbalance ist wieder so ein schönes allgemeines Wort. Ja? Aber was heißt das konkret? Vielleicht sind zu wenig Verdauungssekrete. In der TCM würde sagen, Verdauungsfeuer als allgemeine philosophische Sprache ist zu wenig. In der medizinischen Sprache würde man sagen, die Enzyme, ja, die sind gerade zu wenig. Die kriegen es gerade nicht hin, die Verdauung zu zerkleinern. Was macht das? Macht irgendwann Aua. Ja? Weil es nicht weiter rutscht und nicht zerkleinert wird. Genau, und wie gesagt, wer steuert das ganze Ding? Ja, Parasympathikus, Sympathikus. Sympathikus für die Aktion nach draußen, ne? Wenn Gefahr droht, wir brauchen jetzt Action, Blut in den Muskeln, versus Parasympathikus, wir brauchen Blut in der Verdauung, als ein Beispiel, wo die Enzyme drin sind, die wieder die Nahrung aufteilen. Ne? Enzyme spalten Nahrung auf. Und wenn jetzt mein System denkt, es ist Gefahr, dann wird höchstwahrscheinlich der Sympathikus aktiviert. Das heißt, das Blut geht in die Muskeln, weil wir jetzt denken, wir müssen kämpfen oder fliehen. Das heißt, der Parasympathikus ist erstmal hinten dran und das Blut geht nicht in die Verdauung. Das ist mal überhaupt gar kein Problem. Wenn das jetzt aber dauerhaft passiert, haben wir eine schlechtere Durchblutung in der Magenregion. Und jetzt gehen wir weiter. Ich habe ja Gefahr angesprochen. Was macht denn jetzt Gefahr eigentlich? Also der Sympathikus aktiviert sich nur, wenn Gefahr droht. Und rein physisch gesehen existiert ja sehr wenig Gefahr in dem Lebensraum, wo wir hier leben, ne? Also es gibt ganz selten die Situation, dass jemand vor mir steht mit einer Waffe und mich bedroht, wo ich wirklich wo ich in Sympathikus wirklich kommen muss, ne? Weil mein Überleben gefährdet ist. So. Jetzt ist ja aber unsere Festplatte, also hier vorne der Neokortex, das ist so der Teil vom Hirn, der uns unterscheidet vom Tier. Das heißt, wir haben Empathie, wir können planen, wir können abwägen, das, was Tiere halt nicht können.
Im besten Fall, ja.
Darüber haben wir also auch Gedanken. Das heißt, wenn ich jetzt den Gedanken andauernd habe, zum Beispiel vor einer Prüfung, scheiße, in dieser Prüfung verkacke ich. Und ich habe den Gedanken und ich verkacke. Mein Sympathikus fährt nur bei dem Gedanken, fährt der hoch. Das kann man vielleicht auch nachempfinden, wenn man Filme guckt zum Beispiel und es krasse Sachen passieren. Was meine ich mit krasse Sachen? Das ist für jeden unterschiedlich, aber ich glaube, man kann das vielleicht nachempfinden. Manchmal fühlt man das im Körper mit, obwohl der
absolut. Geht ja auch Menschen mit Prüfungsangst, wenn die nochmal an ihre Examen denken oder bei Höhenangst. Also es reicht ja manchmal schon die Vorstellung davon, irgendwo entweder in einem dunklen Raum zu sitzen oder auf einem hohen Turm zu stehen oder irgendwo tief im Ozean. Das löst bei Menschen ja schon körperliche Symptome aus.
Und wenn dieser Gedanke jetzt quasi permanenter ist, weil er sehr viel Raum einnimmt, dann wird mein Hirnstamm aktiviert, sprich mein Nervensystem. es gibt eine Produktion, wir müssen kämpfen oder fliehen, also Produktion von Blut in den Muskeln. Und dann ist es im Magen weniger. Das heißt, so kann ganz einfach eine Magenproblematik entstehen. Alleine wenn, über den Gedanken, dass irgendwas angeblich passieren wird.
Wenn dein Gegenüber, und das ist ja ein Coaching- oder Therapieansatz, das auch so wahrnimmt, ne? Also die Verbindung sehen möchte, sehen kann, sich dafür Zeit nimmt und eben nicht leichtfertig abtut, wie ich das von ganz, ganz vielen Menschen höre, die dann einfach sagen, ja, sie sind da beim Arzt mit irgendwas und dann kriegen sie dann von der Internistin oder vom Allgemeinmediziner vor sich gesagt, oh ja, haben Sie ein bisschen mehr Stress, machen Sie ein bisschen Sport, mehr schlafen und viel trinken und dann kommen Sie mal in einem Monat wieder.
So. Ja, und der Mensch kommt ja schon, weil er wahrscheinlich schlechter schläft, weil er vielleicht, wenn er wüsste, was der Gedanke ist, der mich andauernd umtreibt und der Mensch vielleicht das kommunizieren kann, dann wäre er nicht beim Arzt.
Naja,
als wenn dann, voll. Genau wie du sagst, der Arzt sagt, naja, müssen einfach mehr schlafen. Aber Schlaf ja das Problem ist, dann ist es wie so eine Verarsche, weißt du, dann fühlt man, also dann kenne ich viele Leute, die mir sagen, was war das denn? Das war jetzt keine Hilfe.
Haben Sie schon mal mit Alkohol am Abend versucht?
Ja, genau, ja. Dann gehen die Gedanken auch irgendwann weg. So, also finde ich, alles überhaupt hat nichts mit Esoterik und irgendein Hexenwerk und nicht weltlichen Dingen zu tun, sondern es ist relativ simple Physiologie. Da ist ein Gedanke und dieser Gedanke aktiviert den Hirnstamm und der Hirnstamm sorgt dafür, dass wir die Durchblutung dort oder dort haben. Ne? Verdauung oder Muskeln. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sobald Dinge kommuniziert werden, weil Kommunikation ist ja das, was uns wieder quasi regulieren lässt. Also es gibt einen Gegenüber, dem kann ich was mitteilen und nicht nur irgendwas, sondern das, was mich beschäftigt. Und dadurch kann ich dann auch die Erfahrung machen, wie mein Nervensystem merkt, dass es ja gar keine Gefahr ist, diesen Gedanken zu haben. Als ein Beispiel, ich habe Prüfungsangst. Ich denke andauernd, ja, da verkacke ich. Und jetzt muss ich aber eine Sache noch dazu sagen. Der Gedanke, da verkacke ich, ist nicht das, was das Nervensystem in Aufruhr bringt. Weil zu verkacken bedeutet, ist eigentlich überhaupt nicht schlimm als Erwachsener. Ne? Da muss also noch ein tieferer Gedanke sein, von wegen, da passiert irgendwas, was mein Leben bedroht. Und es können ja nicht viele Sachen sein, ne? Das ist ja das, was der Gopal auch auf den Punkt bringt. So, die anderen wollen mich verlassen. Also die gehen einfach, die ignorieren mich. Was sagt er dann noch? Die manipulieren mich oder die greifen mich physisch an. Das heißt, das muss der Kerngedanke sein, der mein Nervensystem in diesen Überlebensmodus schaltet. Und ich glaube, sobald der da einfach einmal ausgesprochen ist mit einem Gegenüber, so war es bei mir letztendlich, ja. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich dachte tatsächlich, die manipulieren mich. Ich habe gesagt, so, hier möchte ich nicht mehr sein. Bums, waren die Herzbeschwerden weg. Ja, das wäre so eine Erklärung für diese ganzen Sachen. Also Kommunikation und Körper. Also wie man sozusagen körperliche Symptome auch über Kommunikation begegnen kann.
Sehr kurz gefasst, ne? Weil dafür braucht es ja, wie gesagt, den Raum und auch ein Bewusstsein auf Seiten der unterstützenden Person.
Auf jeden Fall.
Und ich maße mir nicht an, dass ich das kann, weil wie gesagt, weder sind wir beide approbierte Ärzte noch psychologische Psychotherapeuten. Und gleichzeitig gibt es Mechanismen, die man sich ja trotzdem so ganz gut erklären kann, ohne dass man sich anmaßt, das dann heilen zu können. Aber das ist, also ich verstehe den Ansatz und sehe trotzdem Schwierigkeiten bei der Umsetzung, weil dafür ist ja das Gesundheitssystem allein schon nicht ausgelegt.
Aber wenn du jetzt sozusagen diese physiologischen Aspekte so ein bisschen gerade denen so zugehört hast, was macht das mit dir?
Ich stimme zu, ich kann das mit total viel anfangen. Und das ist eine ganz schmale Grenze, auch wenn du professionell arbeitest. Wo hört Coaching auf? Wo fängt Therapie an? Sind Embodiment-Techniken vielleicht schon ein Schnuff zu therapeutisch? Das heißt, dass ich den Körper und mentale Prozesse immer als Einheit sehe und gucke, dass die Person auch körperlich gut anwesend ist, mit Techniken schaue, wo meldet sich der Körper vielleicht gerade, also diese Kombination immer wieder anrege, unterstütze. Und das ist ein ganz, ganz feines und verantwortungsvolles Arbeiten, was ganz viel Bewusstsein und Klarheit braucht in diesem Prozess. Deswegen unterstütze ich und habe davon sehr profitiert, damit ja in Kontakt gewesen zu sein. Hab gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben das in den ersten 1, 2, 3 Folgen irgendwann schon mal irgendwie so gesagt.
Marius, jetzt habe ich, das hat jetzt nichts mehr mit dem Thema an sich zu tun, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, wenn wir so sprechen und auch die Podcast-Folge aufnehmen, dann höre ich immer wieder raus bei dir, dass dir sehr wichtig ist, zwischen Therapie, Coaching und ich sag mal Medizin zu trennen und auch das klar zu haben. Und das finde ich auch wichtig, wenn es wirklich wenn jemand kommt und er hat eine Diagnose, ne, dann finde ich das wichtig. Aber meine Frage an dich ist jetzt, glaubst du, dass ein Coach manchmal besser helfen kann als ein Therapeut und ein Therapeut manchmal besser helfen kann als ein Coach oder andersrum?
Da muss ich kurz drüber nachdenken, wie ich darauf antworte. Ich weiß nicht, ob ich das Wort besser benutzen würde.
Habe ich auch gemerkt bei der Frage, ne? Ja.
Es gibt gute Gründe für den einen und für den anderen Weg. So. Und solange du für das Ausüben von Coaching nicht mal ein Zertifikat brauchst, und auch da gibt es so viele unterschiedliche, von einem Wochenendseminar bis hin zu 2-, 3-, 4-jährigen Ausbildungen als systemische Beraterin oder Berater, die ihm letztendlich dann auch eine Form von Coaching ausführt. Solange das nicht klar ist und wir dort irgendwelche Standards haben, und das kann total sein, dass das der Allmann in mir ist, der das so sieht, der das irgendwie klar strukturiert haben möchte, finde ich, verdient dieser Prozess, weil wir mit Menschen arbeiten, ganz, ganz viel Klarheit und Sorgfalt und ein Verantwortungsbewusstsein. Ich spiele nicht am Menschen rum, ich spiele nicht an der Psyche rum. Und ich würde dir sogar widersprechen, dass ich gar keine Diagnose brauche vorher. Sobald ich schon in der Auftragsklärung mit einem Klienten mit einer 1-zu-1-Situation merke, dass die Person mir was sagt, wo meine Alarmglocken angehen, also positiv, ne? Wo vielleicht irgendwelche Triggerwörter fallen, wo ich merke, oh krass, das sind Prozesse, selbst wenn ich es könnte, ich sollte da nicht rangehen, weil das einfach verantwortungslos ist. Und das ist mein Ethos, den ich als Person habe, dass ich sage, ja, nur weil ich darüber mal was gelesen habe oder vielleicht das mal irgendwie selbst erfahren habe, würde ich nicht an der Depression umherspielen. So, und deswegen, ja, es gibt Prozesse, da ist definitiv ein Therapeut, eine Therapeutin hilfreicher. Und es kann auch Prozesse geben, wo du sagst, okay, ich warte jetzt noch ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz, wo ein Coach das verkürzend, unterstützend begleiten kann oder auch zusätzlich zur Therapie. Und nicht jeder braucht eine Therapeutin. Da reicht manchmal auch wirklich eine 1, 2, 3 tolle Coaching-Sessions, die auch tief gehen können, weil ich gar nicht so tief in einem vermeintlichen Krankheitssymptom bin, wenn wir jetzt mal von diesen Labels sprechen wollen. So. Das ist jetzt eine sehr umfassende Antwort, aber spannend. Ich sage das jedes Mal, weil mir das super wichtig ist, das ja nicht nur als Rechtfertigung, sondern auch als Versicherung nach draußen, ey, das ist nicht einfach nur, wir gucken mal. Ich war 2 Wochen in Thailand, habe irgendwie meinen Yoga-Lehrer gemacht und biete jetzt Life- und Mental Health Coaching an. So, das finde ich, ja, was ist das? Das ist alles und nichts. Und das klingt jetzt super abfällig, ich meine das nicht böse, aber was soll ich damit anfangen?
Ja. Ich finde gleichzeitig, also ich verstehe das total, ich finde gleichzeitig auf der anderen Seite ist total wichtig, dass man sich auch als Mensch, egal was man jetzt da sich für ein Label gibt, ob Coach, Trainer oder Lebensberater, was weiß ich, dass man sich auch nicht kleiner macht als in dem Fall jetzt du und ich, als wir sind. Denn du hast so einen Satz gesagt, ich schraube nicht an der Psyche rum. Ich glaube.
Ich spiele nicht, ja.
Ich glaube, in zwischenmenschlicher Begegnung geht das gar nicht. Du kannst
dass
ja nicht.
Dass man das nicht tut?
Das geht gar nicht. Alleine schon, wenn ich jetzt einfach nur vor dir stehe, die Psyche ist ja immer online. Das heißt sozusagen, also ich finde es eigentlich Wahnsinn zu denken, dass man nichts mit der Psyche macht, mit einem anderen Menschen. Ich glaube, ich verstehe dahinter, was du meinst, dass du nicht aktiv da reingehst und wir jetzt am Symptom arbeiten. Symptom, Schizophrenie, Depression, ne, psychische Diagnosen. Verstehe ich total. Aber ich finde, man darf für sich selbst auch wissen und sehen, dass man immer eine Wirkung hat auf die Psyche vom anderen Menschen. Egal, ob du in der U-Bahn stehst als Marius oder als Coach. Also es spielt immer mit einer Rolle. Und den zweiten Punkt, den ich noch sagen möchte, ist, was du auch meintest, ist, dass man ja die Depression behandelt, also das Symptom behandelt. Ja? In der Therapie sozusagen. Und da sage ich, würde ich auch einfach mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen. Vielleicht auch so ein bisschen Kritik jetzt an der Psychotherapie, an der klassischen von meiner Seite aus, was ich beobachte. Wenn wir Diagnosen behandeln, behandeln wir Diagnosen. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir den Menschen nicht behandeln, beziehungsweise den Menschen sehen. Wir behandeln dann die Diagnose. Und es geht die ganze Zeit darum, die Diagnose wegzukriegen. Und das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht deine Depression wegkriegen. Du kannst ja nur dich so ausrichten fürs Leben, dass du dich immer mehr öffnest und dadurch das Leitbild, also das Symptom als Beispiel Depression, quasi irgendwann dich nicht mehr darauf aufmerksam machen musst, dass du gar nicht richtig lebst. Das ist einfach so meine Sichtweise darauf. Von daher glaube ich, dass wir als, sage ich mal einfach auch als Coach, auch eine Wirksamkeit haben, die vielleicht sogar, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich kann das so sagen, dass es manchmal viel hilfreicher ist, nicht zum Psychotherapeuten zu gehen.
Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht hilfreich sein können oder dass ich nicht hilfreich sein kann, ganz im Gegenteil, aber ich kenne mein Spielfeld. Und es gibt Punkte, wo ich sage, okay, das nur weil ich jetzt eine Lampe anbringen kann oder eine Geschirrspülmaschine anschließen kann, würde ich jetzt nicht mich dafür verbriefen, bei dir zu Hause die Leitung zu legen. So, das ist so die eine Frage, wovon ich Verständnis habe und was ich erklären kann, muss ich ja nicht zu meinem Daily Business werden lassen. So meine ich das. Und das heißt nicht, dass ich mit dem, wie ich arbeite, und ich glaube, dass ich, ich bin mir sicher und die Rückmeldung bestätigen das, dass ich eine gute Arbeit mache. Und es gibt Punkte, da ist das hilfreich, es gibt Punkte, da ist das weniger hilfreich. Und es gibt Punkte, da nehme ich noch eine Psychotherapeutin mit dazu oder verweise dann weiter oder dich als Körpertherapeuten oder so, weil ich dann merke, okay, ich habe eine Ahnung, aber das möge bitte eine Person abschätzen. Oder aber bitte gehen Sie zum Arzt.
Ja.
Weil es gibt nichts Schlimmeres als, das sind ja in der Regel, kommen ja Menschen zu dir oder zu mir, die Hilfe benötigen, egal in was für einer Ausprägung. Und da ist so viel Vertrauen drin. Die schenken uns wahnsinnig viel Vertrauen und dieses Business ist in erster Linie ein Nasengeschäft. Sie könnten ja auch zu wem anders gehen. Und dieses Vertrauen möchte ich gerne sehr verantwortungsbewusst handeln. Und dazu zählt, dass ich sage, okay, ich kann das nicht, aber gehen Sie mal dorthin. Oder aber lassen Sie uns gemeinsam gucken in den ersten ein, zwei Sitzungen, wie der Prozess startet. Und wenn Sie sich wohlfühlen, das Gefühl haben, dass es hilfreich ist, dann ist es okay. Ansonsten sage ich Ihnen auch gerne, hatte ich auch schon mal, wenn ich das Gefühl habe, es übersteigt jetzt meine Kompetenz.
Aha.
Das heißt nicht, dass das andere nicht hilfreich sein kann.
Aha.
Ja, aber ich spüre dort ein ganz, ganz starkes Verantwortungsgefühl. Und vor allem bei den Punkten, wie wir eingestiegen sind, in der Kombination Psyche und Physis. Und da merke ich schon, dass das zusammenhängt, na klar.
Ja, spannend. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, ne, wir haben das jetzt beleuchtet, so ist der Mensch sozusagen im richtigen Bereich, eher so aus dem Aspekt, wenn psychische Themen wirklich auftauchen. Ich finde es gerade interessant, sozusagen zu sehen, von dem, was wir im ersten Teil gemacht haben, wenn man jetzt mit körperlichen Symptomen zum Orthopäden geht und im MRT ist kein akuter Bandscheibenvorfall, dann müsste ja eigentlich auch der Orthopäde sagen, gehen Sie mal zum Psychotherapeuten oder gehen Sie mal zum Coach.
Ich glaube, das passiert, aber es passiert nicht immer.
Ich finde es gerade so interessant, ja. Ne, auch sozusagen, oder gehen Sie mal zum Kommunikationstrainer mit einem Meniskusschaden. So, klingt ja total abgespaced, aber mit der Neurobiologie und dem Verständnis dahinter wäre das manchmal, glaube ich, sogar ratsam. Auch für mich als Physiotherapeut. Ja. Aber es klingt natürlich wie Wahnsinn. Es ist so normal, vom Orthopäden zum Physiotherapeuten zu gehen. Das ist eingefleischt, das ist, da fragt keiner. Das ist ja klar, du kriegst ein Rezept, bam. Ja, das für unser Kopf ist es halt jetzt nur ultra abgespaced zu sagen, ich gehe jetzt vom Physiotherapeuten zum Kommunikationstrainer. Erstmal, ne? Aber vielleicht auch einfach nur eine Sache von Bewusstsein und vielleicht sagen wir in 50 Jahren, ja, das ist der Standard. Gehst vom Physiotherapeuten zum Kommunikationstrainer. Das ist doch ganz klar.
Ja, absolut. Jetzt könnte man eine ganze Berufsgruppe in einen Topf werfen. Ich glaube, dass es Punkte gibt, wo das existiert, aber das ist, ja, sind jetzt alles so Stereotype, ne? Ich glaube, dass Medizin noch sehr hierarchisch orientiert ist und es ist ja auch mit Ego-Verletzung verbunden, wenn ich jetzt jemanden hier wegschicken muss. Und es gibt aber auch genauso Ärzte, die krass interdisziplinär arbeiten, kennen einen tollen Neurologen, der sofort sagt, gehen Sie bitte noch da und dahin. Und lassen Sie es abklären, einfach weil das zu komplex und zu umfassend ist. Ne? Aber auf jeden Fall. Und wenn du mich fragst, ja, das sollte auf jeden Fall mit betrachtet werden. Und wer jetzt zuhört und sich denkt, boah, ich habe seit 3 Jahren chronische Nacken, Rücken, was auch immer Schmerzen und mein Orthopäde findet nichts oder die Physiotherapeutin massiert das immer weg und nach 3 Monaten ist es wieder da, dann darf man vielleicht nochmal ein, zwei andere Meinungen sich anhören.
Ja. Gerne bei Marius Händke-Busch oder Lukas Appel. Einfach mal Anlaufstelle. Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch im Kontext von Therapie oder Coaching richtig schöne Erfahrungen gemacht, was Kommunikation direkt in Verbindung bewirken kann aufs vegetative Nervensystem und auch körperlich spürbar ist, direkt als eine Entspannung im Körper. Das ist was ich immer mehr integriere, auch in meine Arbeit und wo ich wirklich schöne Erfahrungen habe und auch erfolgreiche Erfahrungen. Ja. Deswegen war mir das heute auch nochmal wichtig anzusprechen, weil ich merke, dass ein unglaublich großer Raum, der noch nicht bespielt wird, ja, an Möglichkeiten.
Ich habe dann ich finde, sehr inspirierenden Prof in der Uni, gerade im Studium, der auch sehr wissenschaftlich arbeitet und gleichzeitig immer wieder für diese Grenzwissenschaften eine Lanze bricht und sagt, okay, wir haben hier quasi, wir versuchen mit unserem kleinen Feld, mit dieser Blackbox die Welt zu erklären und alles, was außerhalb ist, sagen wir, ist dann Murks, weil wir es ja nur mit diesem Modell erklären wollen. Also warum gucken wir nicht mal auf ein, zwei anderen Ebenen, Polyvagaltheorie, selbst die Quantenphysik hat ja irgendwie jetzt schon auch Dinge, die uns im Zwischenmenschlichen bewegen, Erkenntnisse rausgebracht und. Also wieso verzahnen wir das nicht mehr? Oder wenn Menschen in einem Raum sind, wie sich auch, er spricht von Feldern, ein Energiefeld zwischen Menschen auch ausbreitet und wir das wahrnehmen, Stichwort Neurozeption. Ne? Also unser Nervensystem scannt das ab und das sind Dinge, die wir versuchen dann wissenschaftlich logischerweise auseinanderzufasseln, damit es irgendwie greifbar ist. Aber ich finde es auch manchmal sogar fast schon vermessen zu sagen, nee, bei uns ist das nicht so. Also Korallenpolypen wissen genau, zu welcher Mondphase sie losschwimmen müssen, weil die Natur das irgendwie regelt über ganz komplexe Prozesse und das ist alles aufeinander abgestimmt und wir denken so, oh, krass, dass das da gibt. Aber bei uns, wenn der Rücken wehtut, nein, das kann nicht irgendwo von woanders kommen. Das ist ausgeschlossen.
Ja, schön. Ja, es waren sehr sympathische Worte gerade noch. Und von meiner Seite aus können wir mit diesen sympathischen Worten abschließen. Wie ist bei dir?
Ich finde es sehr spannend. Wir sind ein bisschen gesprungen. Das hat sowas von einem kleinen Couchgespräch gehabt, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Auf einmal fängt man bei dem letzten Urlaub an und ist plötzlich dann beim Auto und bei Mietwohnung und ist dann doch irgendwann wieder auf der Weltpolitik. Also man springt so herrlich in den Themen. Wen das jetzt gestört hat, mehr Culpa, wer sich das wiederentdeckt hat, dann sehr gerne, gern geschehen.
Wir können es ja die Springfolge nennen.
Ja, die kleine Springmaus. Luki, ich danke dir und wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Ich verabschiede mich jetzt so halb in den Urlaub und dann freue ich mich, dich in der nächsten Folge wieder frisch, gebräunt und erholt wiederzusehen.
Ich freue mich auch. Ciao, ciao.
Das war Zweistimmig, der Podcast mit Lukas und Marius. Alle 2 Wochen am Mittwoch eine neue Folge.